Wir hören auf Gottes Wort zu diesem Sonntag aus Offenbarung 6, die Verse 9 bis 17. Und als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit lauter Stimme: Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jeden ein weißes Gewand, und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazukämen ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen: Fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes, denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns, und wer kann bestehen? Danke, lieber Vater, dass du uns heute Morgen wieder unter dein Wort und in deine Gemeinschaft gerufen hast. Danke für dein Bewahren, Durchtragen, Behüten in dieser Woche, im Kleinen und Großen, auch durch manche Not und Anfechtung. Danke, dass du auch weiterhin uns die Gewissheit gibst, dass du unser Fels, unsere Stärke, unsere Hilfe, unser guter Hirte bist, deine Gemeinde versorgst, dich um jedes einzelne Glied an deinem Leib kümmerst. Und heute Morgen lässt du uns auch einen Himmelsblick tun vor deinen Thron, wie du mit einer verfolgten Gemeinde umgehen wirst, wie du sie rehabilitieren wirst. Und diese Gewissheit erhalte du allen, die heute noch unter Verfolgung, ganz persönlichen, existenziellen Nöten, Druck, Leiden stehen. Und Herr, wer kann bestehen vor deinem Zorn? Auch das bewegt uns, auch wenn wir wissen, dass du uns aus dem Zorn herausgenommen hast, als deine Gemeinde, die dir vertraut und dich angenommen hat. Und danke, dass wir wissen dürfen in den beginnenden Gerichten, dass du nicht hinrichtest, sondern herrichten wirst, bis dass alle Knie sich beugen vor dir, der du der Herr bist und bleibst. Und danke, Herr, dass wir jetzt auch dich um für dein Volk in aller Bedrängnis, in aller Not bitten dürfen, dass du Leitung, Führung, Bewahrung schenkst. Du kannst in der ganzen arabischen Welt auch dieses Ereignis dazu benutzen, dass Menschen zu dir finden dürfen. Und auch für jeden Einzelnen unter uns heute Morgen, der dich noch nicht kennt, bitten wir dich, dass du das Herz ihm auftust, dass er dich, Herr Jesus, als Herrn und Heiland annehmen darf. Segne unsere Kinder in ihrer Kinderstunde, dass du ihnen begegnest in deinem Wort. Segne deinen Boten Norbert Rose, gebrauche du ihn. Und wir wollen Hörer und in dieser Woche Täter sein deines Wortes. Danke, lieber Herr, für deine Gegenwart. Amen.
Wenn Sie sich noch erinnern an den letzten Abschnitt aus Offenbarung 6 vor einigen Wochen, da hatten wir vielleicht noch den Eindruck, dass das lauter Dinge sind, die noch sehr, sehr weit von uns entfernt sind und dass es ganz lange, langsame Prozesse sind, mit denen wir es hier zu tun haben, eigentlich sehr, sehr weit von uns entfernt. Und das könnten dann Jahrzehnte, Jahrhunderte sein, die dann noch ins Land gehen, bis da irgendetwas zu uns kommt. Und innerhalb weniger Tage explodiert sozusagen die Situation in der Weltpolitik, obwohl es ja eigentlich nur um ein mini, mini, mini kleines Land geht. Was ist schon Israel für ein kleines Land? Ich habe es mal ein bisschen verglichen. Sie können Hessen daneben legen oder Mecklenburg-Vorpommern oder Sachsen-Anhalt, also auch so Länder, die wir kaum genau wissen, wo die eigentlich liegen. Selbst in unserem eigenen Land, so klein sind die. Und Israel ist solch ein kleines Land, so am Rande der Welt und zugleich mitten im Zentrum der Welt. Und innerhalb von wenigen Stunden haben wir das erlebt, vor 2 Wochen, dass plötzlich dieses kleine Land im Zentrum aller Aufmerksamkeit, aller Gedanken, aller Medien, aller Nachrichten ist, was wir bei der letzten Predigt noch gar nicht uns hätten vorstellen können. So schnell können sich die Dinge verändern. Warum ist das so? Das ist darum so, weil wir es immer noch mit dem einen Volk Gottes zu tun haben und weil sich nicht nur in der arabischen Welt alles um dieses Volk Gottes dreht, sondern weil sich in der Heilsgeschichte alles um dieses eine Volk Gottes dreht. Du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. 5. Mose 7, da ist das schon festgelegt und verankert. Er fand ihn in der Wüste, in der dürren Einöde sah er ihn, er umfing ihn und hatte Acht auf ihn, er behütete ihn wie seinen Augapfel. 5. Mose 32. Darum, so spricht der Herr Zebaoth, der mich gesandt hat, über die Völker, die euch beraubt haben, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Sacharja 2, Vers 12. Und das gilt noch immer, unverändert oder wieder neu. Das ist immer noch im Zentrum des Weltgeschehens und im Zentrum auch unseres Denkens, dass wir immer nach Israel sehen, auch in diesen Tagen natürlich, bei einer Israel-Konferenz ist das immer die Mitte. Wenn jemand meinen Augapfel antastet, das könnten Sie mal sehen, was dann passiert. Da explodiere ich. Da sage ich nicht, lass das doch, sondern da reagiere ich. Wenn jemand den Augapfel Gottes antastet, dann löst das etwas aus. Und das ist das Dilemma, in dem dieses kleine Volk Israel steht. Denn wenn es angetastet wird, dann wird er selber angetastet. Ein winzig kleines Land und trotzdem, wir kennen die Formulierung, warum toben die Heiden? Warum murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander, wider den Herrn und seinen Gesalbten. Und wir merken auch hier, es geht nicht allein um das Volk Israel, es geht um den Herrn und seinen Gesalbten, Israel und seinen Gesalbten, den König Israels, von dem wir immer wieder auch heute Morgen schon gesungen haben. Und wir wissen, dass diese Lage sich noch viel mehr zuspitzen kann, nicht nur in wenigen Tagen, sondern in wenigen Stunden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber so alle 4-5 Stunden schaue ich ja mal nach, was gerade geschieht in Israel. Und wir wissen das, wie schnell da etwas geschehen kann und es diesen befürchteten Flächenbrand geben könnte, bei dem der gesamte Nahe Osten hineingezogen wird mit allen Völkern, die da sind, und auch weit entfernte Staaten und Völker plötzlich mittendrin sind in diesem Zentrum um Israel. Die Lage kann sich auch wieder vollkommen entschärfen, das wissen wir auch. Vielleicht gelingt es und wir wissen nicht genau, was sollen wir uns eigentlich wünschen, dass es alles wieder ganz friedlich wird und alles vorüberzieht an Israel und an uns, oder würden wir eher sagen, mach End, o Herr, mach Ende, also im Sinn von, komm bitte zum Ziel und komme bald und lass es kurz werden. Wie immer es ausgehen mag, ob es tatsächlich sehr, sehr brenzlig wird, ob es schnell gehen wird, ob es noch einmal verzieht, wie es schon oft verzogen ist, das Entscheidende, was wir als Gemeinde zu lernen haben, auch ganz konkret wir, die wir hier sind, ist, wie sich über Nacht eine endzeitliche Konstellation ergeben kann, die wir vor ein paar Tagen oder Wochen niemals so für möglich gehalten hätten. Also, wir haben das immer schon gewusst, dass es irgendwann kommt. Aber wann es kommen könnte oder kommen würde, das haben wir nicht geahnt. Dass es tatsächlich so ist, er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Für alle, die auch wachsam gewesen sind. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Und auch in dieser Hinsicht gilt es immer, es ist nur eine kleine Zeit. Das ist der Begriff, der rote Faden, der sich durch diesen Abschnitt hindurchzieht. Wir haben es immer mit einer kleinen Zeit zu tun. Wie immer wir uns diesem Abschnitt annähern, wir haben immer eine kleine Zeit. Wir hatten diesen Eindruck schon bei den ersten vier Siegeln, auch wenn wir gedacht haben, das dauert noch. Aber dass wir gesehen haben, diese apokalyptischen Reiter mit ihren Pferden, die so unterschiedlich sind, die kommen nicht lang gestreckt über Jahrzehnte und Jahrhunderte und man kann dazwischen aufatmen und sehen, wann denn die nächste Welle kommt, sondern da kommt tatsächlich eine Welle nach der anderen. Man hat kaum Luft geholt, da ist die nächste schon da und wir haben gesehen, das erste Siegel, dieses erste weiße Pferd, das hat's mit dem Antichristen zu tun. Und wenn der auftaucht, dann geht es richtig schnell. Dann kommt eins nach dem anderen und darauf zu achten, das zu wissen, das haben wir zu lernen. Es ist nur eine kleine Zeit. Die meisten von uns ist das überhaupt nichts Neues. Wir wissen das schon seit langem. Wir erleben das auch nicht zum ersten Mal, was da im Augenblick in der Weltgeschichte um Israel herum alles geschieht. Trotzdem sind wir überrascht, wie unmittelbar sich solche Dinge entwickeln können und die gesamte Völkerwelt, jedenfalls der Teil, den wir irgendwie besonders wahrnehmen, da hinein verwickelt ist. Und wenn wir jetzt noch einmal schauen auf unseren Abschnitt, was hat das mit Offenbarung 6 eigentlich zu tun? Denn wir sind doch eigentlich gewohnt, das geht nur die Gemeinde etwas an. Hier geht es um Gemeinde Jesu, hier geht es um uns, hier geht es um unsere Zeugnisse, um unsere Martyrien, um die, die vor uns diesen Weg gegangen sind und zum Teil im Martyrium auch gelandet sind. Dann müssen wir im Blick behalten, dass Johannes aus unserer Perspektive natürlich ein Vertreter der Gemeinde Jesu ist. Johannes, der große Lehrer der Gemeinde neben ein paar anderen. Die Kirche im Neuen Testament, wenn Sie so wollen. Als Christen lesen wir die Offenbarung automatisch aus der Perspektive der Gemeinde Jesu, immer gemeindezentriert. Alles dreht sich um den Weg der Gemeinde. Wie wird das werden? Das ist aber nicht ganz korrekt. Denn Johannes ist natürlich immer noch ein waschechter Israelit. Und seine Sprache ist geprägt von einem Israeliten, seine Sprache ist geprägt von seiner Bibel, von seinem Alten Testament, von seinen Propheten, von seiner Tora, von seinen Psalmen und alles, was dazugehört. Johannes denkt nicht nur gemeindezentriert. Natürlich denkt er an Gemeinde Jesu, aber er weiß, dass Gemeinde Jesu ein Zwischenbereich ist. Wir haben davon gesungen, von diesem Zwischenreich oder Zwischenbereich, in dem wir sind. Aber Johannes denkt natürlich immer auch an sein Volk Israel und seine Formulierungen, seine Bilder, seine Sprache haben immer das, was seinem Volk Israel gilt, im Zentrum. Und darum geht es auch nicht nur um die Zukunft der Gemeinde, sondern auch um die Zukunft und um die Frage, was wird eigentlich aus dem Volk Israel? Denn wenn es in Kapitel 3, Vers 7 hieß, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, das ist Israel. So hätte er sagen können, der da hat die Schlüssel Jesu oder die Schlüssel des Neuen Testamentes oder irgendetwas Ähnliches, sondern der hat die Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Und in diesem Zusammenhang sagt er noch etwas, was für uns sehr wichtig ist zu beachten, nämlich, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind's nicht, sondern lügen. Da sind manche Ausleger, die würden das so verstehen, alle Juden sind Lügner. Das sagt Johannes aber nicht. Sondern Johannes sagt, einige sind Lügner, einige, die der Gemeinde, die dem Kreuz Jesu, dem Wort von Kreuz, die Jesus selber widerstehen. Einige sind da, die lügen. Er wendet sich nicht gegen sein eigenes Volk, sondern er kämpft um sein Volk und er ringt um sein Volk, so wie Paulus um sein Volk gerungen hat. Lesen Sie Römer 9 am Anfang. Da wird das deutlich. Ich wünschte, ich wäre verflucht für meine Brüder, die doch meine Stammverwandten sind. So ist das Ringen um sein Volk Israel. Und dieses Ringen ist bei Johannes nicht einfach erledigt oder überholt, sondern immer noch geht es auch um sein Volk Israel, um das jüdische Volk. Und wenn wir jetzt Offenbarung 6 lesen, wo es heißt, als es das Lamm Gottes, als es das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen, und sie schrien mit lauter Stimme: Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Das ist Originalton Psalmen. Unzählige Male taucht diese Formulierung hier auf: wie lange noch? Und die Frage, wer sind diese Gestalten, die da unter dem Altar zu sehen sind? Wörtlich heißt es ja, die Geschlachteten um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Ja, würden wir wahrscheinlich wieder sagen, das sind natürlich die aus der Gemeinde Jesu, die ersten Jahrhunderte der Verfolgung, die ja brutal gewesen sind. Wir haben da manche Beschreibungen, wie es war bis zur großen konstantinischen Wende. Märtyrer der Gemeinde Jesu, ja natürlich, selbstverständlich, da sehen wir diese Zeugen Jesu, die um des Wortes Gottes, um des Zeugnisses von Jesus willen geschlachtet, getötet, umgebracht worden sind. Aber sind das auch nur die Märtyrer der Gemeinde Jesu? Was heißt denn die Geschlachteten um des Wortes Gottes willen? Das sind natürlich die großen Gestalten, die wir auch kennen. Da ist Johannes der Täufer zu nennen als einer der ersten, die um Jesu willen getötet wurden. Jakobus, Stephanus, Petrus, Paulus, unzählige andere, die namentlich nirgends erwähnt sind. Bis in die heutige Zeit. Unzählige, die plötzlich einfach verschwunden sind, aufgelöst. Niemand weiß, wo sie sind. Sie sind um ihres Zeugnisses willen getötet worden. Aber sollte der ewige Gott auch die übersehen haben, die wir übersehen? Sollte er die vergessen, die auch um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen geschlachtet sind, nämlich die vielen, die auch aus seinem Volk umgekommen sind? Ich habe wirklich gerätselt in diesen Tagen, wo ich eine ganz eindeutige Formulierung finde: wann wird eigentlich Israel auferstehen? Denn die werden ja auch auferstehen, selbstverständlich werden die auferstehen. Wann werden eigentlich die auferstehen? Und das ist nicht ganz leicht zu sehen, denn das wird weitgehend einfach verschwiegen, haben wir den Eindruck. Aber sie werden ja auferstehen. Wir haben viele Zeugnisse davon. Und mir ist die Frage sehr, sehr wichtig, denn es gab ja so viele, die um ihres Zeugnisses und um des Wortes Gottes willen getötet wurden. Das fing an schon mit der babylonischen Gefangenschaft und den Kriegen der damaligen Zeit. Das ging weiter über Alexander den Großen, es ging weiter über die Römer, dann kamen die Spanier und dann die Franzosen spielten eine Rolle, die Russen, die Deutschen, die heutigen, die natürlich da sind. Wir sehen das überall, wie viele da gelitten haben. Fast muss man sagen, nicht nur die 6 Millionen Juden, an denen wir die Schuld tragen als Volk. Also Sie verstehen das, wenn ich sage, nur die 6 Millionen, nämlich dass dann noch viele, viele mehr waren als diese 6 Millionen in den Jahrhunderten, die mit lauter Stimme schrien: wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf Erden wohnen? Unzählige, deren Namen unbekannt geblieben sind, die auch längst vergessen sind, in Klammer muss man sagen, ganz viele in der heutigen jungen Generation wissen auch nichts mehr mit den 6 Millionen anzufangen. Die hören das nicht mehr in den Schulen. Schon in meiner Generation, ich war noch die Generation, die nichts von dem Holocaust gehört haben, weil unsere Lehrer noch aus dieser Zeit kamen. Und heute haben wir Schüler, die gar nicht wissen, was sie mit dieser Geschichte eigentlich zu tun haben sollten und es ihnen auch nicht mehr vermittelt wird. Ich will das nicht pauschalisieren, aber dass wir das nicht mehr so deutlich vor Augen haben, dass viele nichts mehr damit anfangen können, von denen auch palästinensische Kinder nichts mehr wissen, weil das in ihren Schulbüchern gar nicht vorkommt. In den arabischen Schulbüchern, in den muslimischen Schulbüchern ist vom Holocaust nichts zu sehen. Und wenn wir das dann anschauen, wie da getobt wird, demonstriert wird, dann müssen wir das wissen. Die wissen nichts davon. Das ist ihnen nicht gesagt worden. Dass sie bei ihm nicht vergessen sind, sondern das Blut Kains, da dürfen wir ganz weit zurückgreifen, das Blut Kains schreit zu mir von der Erde. Und unser Blick geht nun hin auf dieses fünfte Siegel. Als er das fünfte Siegel auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Standardformulierung in den Psalmen. Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Wie lange soll ich Sorgen in meiner Seele? Wie lange mich Ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben? Wie lange sollen die Gottlosen prahlen? Wie lange willst du dich so verbergen? Das ist genau dieses Empfinden, diese Erfahrung, wie lange muss das noch weitergehen, wie lange müssen wir das ertragen und was ist mit diesen 6 Millionen Juden stellvertretend für die vielen anderen Ungezählten, Ungenannten, die davor und danach um des Wortes Gottes willen gelitten haben, gestorben sind, umgebracht worden sind, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Das war immer diese Frage. Und wenn Paulus dann in 1. Korinther 15 formuliert, es werden alle auferstehen, die zu Christus gehören, dann ist natürlich sofort wieder Gemeinde im Zentrum, die zu Christus gehören. Aber es gilt dann auch, selbstverständlich gehören auch die zu Christus, die aus dem Volk Israel sind, selbst dann, wenn sie ihn noch nicht kennen, noch nicht glauben, noch nicht angenommen haben. Aber wer gehört zu Christus, wenn nicht sein Volk, für das er kommen wird? Und das können wir sehen in Hesekiel 37. Da ist auch ein Datum angegeben. Wenn dieses Datum nicht gezerrt wird durch die Entwicklungszeit der Gemeinde Jesu, sondern wir das so nehmen dürfen, nach Hesekiel 37 werden sie auferstehen, wenn er kommt. Und das zu verstehen, dass dazu auch diese unzähligen gehören, 6 Millionen und mehr, wo wir vielleicht noch diese Todesmärsche vor Augen haben, abgesehen von denen, die diese Todesmärsche gar nicht mehr bewältigen konnten, aber diese vielen, die von einem Konzentrationslager zum nächsten sich versucht haben zu schleppen und viele von ihnen auch auf diesem Weg noch umgekommen sind, dass aus diesem Todesmarsch ein Triumphzug werden darf. Und dass es nicht nur ein schöner Traum ist, ich gehe davon aus, dass es nicht nur meine naive Vorstellung ist von dem, was da kommen wird, sondern dass diese 6 Millionen und mehr auferstehen werden nach seiner Verheißung und dass sie der erste große Triumphzug sein werden. 1. Korinther 15, ein jeder in seiner Ordnung. Da spielt die Gemeinde eine Rolle, da spielen die Erstlinge eine Rolle, da spielt Israel eine Rolle und irgendwann spielt auch der Rest eine Rolle. Ganz wichtig, auch der Rest spielt da eine Rolle, aber ein jeder in seiner Ordnung. Und wieder können wir sagen, auch wenn wir den Eindruck haben, dass es noch sehr, sehr lang dauert, es ist nur eine kleine Zeit, nur eine kleine Zeit. Das, was die Politiker im Augenblick Eskalation nennen oder Flächenbrand nennen, das ist nur eine kleine Zeit. Bei Jesus heißt das anders. Bei Jesus heißt es, es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden wird den Völkern bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und es ist natürlich nicht das Mittelmeer oder was anderes gemeint, sondern die Völker. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und das können Sie jetzt neben Offenbarung 6 legen und können sehen, Offenbarung 6 sagt nichts anderes, geht auch nicht darüber hinaus, nicht wesentlich, sondern wiederholt noch einmal, was immer schon gesagt war, mit dem kleinen Zusatz, nur eine kleine Zeit. Noch eine kleine Zeit. Wie lange noch? Noch eine kleine Zeit. Das scheint ja auch etwas Wichtiges zu sein. Wenn wir das lesen, haben wir den Eindruck, seit 2000 Jahren schreien sie unter dem Altar, wie lange noch? Das wäre eine sonderbare Vorstellung, dass sie 2000 Jahre schreien müssen unter dem Altar. Sondern dass es heißt, ihr dürft eine kleine Zeit ruhen. Ihr müsst nicht die nächsten 2000 Jahre schreien und ringen und kämpfen, sondern ihr dürft ruhen, eine kleine Zeit noch. Ruhet ein wenig. Wir kennen diese Formulierung von Jesus, wie wichtig das ist. Ruhet ein wenig. Sie dürfen ruhen. Sie müssen nicht endlos schreien, bis endlich etwas geschieht, sondern sie dürfen ruhen und gewiss sein, dass nach einer kleinen Zeit das geschehen wird. Er wird das Erdreich richten mit Gerechtigkeit. Das ist die Verheißung, die wir haben und an der wir festhalten. Und auch wenn dieser Sturm sich wieder legen sollte, haben wir das zu verstehen, mit welch einer Geschwindigkeit, mit welch einer Dynamik sich die Weltlage und die endzeitliche Lage entwickeln kann und niemand sagen kann, es hätte nicht unzählige Vorzeichen gegeben. Er lehrt uns, wach zu sein. Er überrumpelt uns nicht als Gemeinde Jesu, sondern er lehrt uns, hinzuschauen und wach zu bleiben. Sie erinnern sich, zumindest wenn Sie nicht gerade 20 sind, noch an die Zeit vor etwa 35 Jahren, als die Mauer fiel, die Wände kamen, die UdSSR, das kennt man auch nicht mehr, diesen Begriff, die frühere Sowjetunion, sich auflöste, China aus der tiefsten Armut aufwachte und langsam auf die Füße kam, China. Ich weiß, dass ich damals eine Predigt gehalten habe, als es gerade geschah und gesagt habe, die werden alle Fernseher und Autos haben wollen. Die werden alles haben wollen, was wir auch haben. Und die werden nicht ewig dankbar sein, dass wir ihnen aufhelfen in der Wirtschaft, in der Demokratie oder was auch immer, sondern die werden genau das machen, was alle machen. Sie sind genauso Sünder wie wir. Und ich weiß noch, dass ich fast gelüncht worden wäre, diese Stimmung so zu verderben damals bei der Wende. Aber es ist so. Auch die, die heute geknechtet sind, sind auch in Anführungszeichen nur Sünder. Das hat sich wiederholt beim arabischen Frühling. Endlich, endlich wollen sie Demokratie, dachten wir alle im Westen. Nix da. Die wollten keine Demokratie. Die wollten auch Macht. Die wollten unabhängig sein. Und wir erleben das immer wieder. Alle haben damals von der Globalisierung gesprochen. Immer hieß es, von der Globalisierung werden wir alle gewinnen und alle profitieren. Nur eine kleine Zeit, jetzt sind wir 35 Jahre danach, und wir würden uns manchmal zurücksehnen in die Zeit vor der Globalisierung und wünschen uns manches zurück. Wir sind verstrickt in einer globalisierten Weise und überlegen permanent, wie kommen wir da nur wieder raus? Ja, die Politik dreht sich sehr viel um diese Frage, wie kommen wir aus dieser globalen Verstrickung wieder heraus? Damals hieß es Friede, Friede und ist kein Friede. Und jetzt wachen wir auf und müssen zugeben, ja, wir haben uns in weiten Teilen getäuscht. Und wenn wir nach einem Bild suchen, wie sollen wir die Weltlage heute beschreiben? Wie kann man das auch anschauen? Wie kann man das verstehen, was da eigentlich passiert? Dann würde ich das so beschreiben, diese Welt hat einen unreinen Geist und ist erfüllt von diesem unreinen Geist. Das haben wir auch schon vorher gewusst, dass die Welt nicht vom Heiligen Geist erfüllt wird, sondern von einem anderen Geist. Und ich würde das beschreiben mit einer Geschichte aus Markus 5, auf die wir in dieser Woche an anderer Stelle einmal gestoßen sind, wo das eigentlich deutlich greifbar wird. In Markus 5 heißt es, als Jesus aus dem Boot trat, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist, der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit Ketten. Denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen. Als er aber Jesus sah, von Ferne lief er hinzu und fiel vor ihm nieder und schrie laut: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er hatte zu ihm gesagt: Fahre aus, du unreiner Geist, von den Menschen. Und er fragte ihn: Wie heißt du? Und er sprach: Legion heiße ich, denn wir sind viele. Und er bat Jesus sehr, dass er sie nicht aus der Gegend vertreibe. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Säue auf der Weide, und die unreinen Geister baten ihn und sprachen: Lass uns in die Säue fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die unreinen Geister aus und fuhren in die Säue, und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See, etwa 2000, und sie ersoffen im See. Ich fand diese Geschichte immer irgendwie cool. Wenn man vom Land kommt und so das Bild sich vorstellen kann, dann hat man da klare Vorstellungen. So diese 2000 Säue, die da plötzlich ins Meer stürzen, das ist schon was Außergewöhnliches. Aber was das für ein irrer Typ war, der uns hier begegnet in der Bibel, Markus 5, und der Eindruck drängt sich uns ja schon seit längerer Zeit auf, irgendwo da draußen bei den Gräbern, da gibt es so eine Gestalt. Irgendwo da draußen, aber natürlich weit von uns entfernt, da ist so ein unreiner Geist nach dem Motto, der tut nichts, solange wir ihm nicht zu nahe kommen. Und plötzlich merken wir, der kommt uns erstaunlich nahe, dieser Geist. Und er lässt sich nicht so einfach bändigen. Wir denken, wir haben doch Verstand. Wir haben Wissen, wir haben eine Demokratie, wir haben kluge Leute, die vielen Experten, die ich schon oft zitiert habe. Das muss doch irgendwie gehen. Und wir merken, wir können ihn nicht bändigen, diesen Geist. Er reißt sich los. Er macht, was er will oder auch, was er nicht will, sondern das, was einfach in ihm steckt, an Dynamik, an Kraft, an Unheil. Und dieser Typ hat einen Namen. Das ist die Endzeit. Und das ist erstaunlich, wie sich hier die Bilder übereinander schieben, dass dieser Kerl plötzlich vor der Tür steht und uns sonderbar bekannt vorkommt in dem, was er da treibt, in dem, was er macht, was er will. Er hat nicht nur einen unreinen Geist, sondern da ist eine ganze Legion von unreinen Geistern, mit denen wir es plötzlich zu tun haben. Und wir verstehen, dass Markus 5 nicht eine Anekdote über einen skurrilen Irren ist und Markus 4 direkt davor auch keine Anekdote über eine aufregende Bootsfahrt, die Sturmstillung, sondern dass es um Weltgeschichte geht. Und auch im Folgenden immer die Weltgeschichte im Blick sein muss, was da geschieht. Luther hat das schön formuliert in seiner typischen Art, da muss man seinen Humor ein wenig kennen und auch ertragen können, was sachlich nicht ganz korrekt war, auch nicht ganz fair ist, sondern eher bissig und zynisch. Luther hat gesagt, dieser Typ aus Gerasa ist kein Einzelgänger, sondern der wird uns noch lange beschäftigen. So viel hat er verstanden. Luther hat gemeint, diese unreinen Geister seien damals zwar mit den Säuen ins Meer gestürzt und ersoffen, aber in Rom seien sie alle wieder an Land gekrochen. Das ist natürlich, das sagt man nicht. Nicht in unserer Zeit. In seiner Zeit kann man das verstehen, in seinem Kampf gegen Rom und all das, was da gewesen ist. Und auch diese Formulierung, es ist viel schlimmer. Wir würden heute sagen, nicht nur in Rom, sondern überall kriechen diese Geister wieder aus dem Meer hervor. Und Goethe hat gesagt, die Geister, die ich rief, werde ich nicht los. Und der Antichrist, der hat damit zu tun. Der Antichrist ist nicht nur eine Figur, nicht nur eine Gestalt, es ist auch ein Geist. Er kommt hinein, weil sein Geist schon vor ihm da war. Da will ich jetzt nicht sagen, was der Geist ist, dieser Geist ist, sonst könnte ich aufs Glatteis gehen. Aber dass dieser Geist des Antichristen längst schon da ist und alles bereit liegt, soweit wir das sehen können, dass er irgendwann auch kommt. Und Paulus sagt nichts anderes. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und dieser Hinweis von Paulus ist wichtig für uns als Gemeinde, als Christen, als Menschen, die auf eine bestimmte Weise auch hinter die Kulissen schauen wollen und schauen können, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben. Wir haben nicht mit Palästinensern zu tun. Wir haben nicht mit der arabischen Welt zu kämpfen, nicht mit den vielen Muslimen, die da irgendwo auftauchen, auch nicht mit der letzten Generation oder ähnlichen Gruppen, die da jetzt sind, sondern wir haben es mit Mächtigen und Gewaltigen zu tun, die in dieser Finsternis herrschen, und wir haben auf eine bestimmte Weise mit ihnen zu tun, nämlich indem wir uns die Rüstung anlegen und nicht die Falschen prügeln, sondern auf die im Gebet und im Kampf uns fokussieren, von denen tatsächlich das ganze Unheil ausgeht. Und da hilft nur noch Gebet. Da hilft nur noch Gebet. Keine Diskussion. Sie können ja diskutieren, so viel Sie wollen. Nur Sie werden merken, sprachlich sind wir längst am Ende. Sprachlich werden wir nicht viel verändern. Auch die Politiker nicht. Sondern Gebet. Die Rüstung, die wir in Epheser 6 auch nachlesen, auch anschauen können. Das ist das, was in dieser Zeit notwendig ist. Und wenn Sie jetzt fragen, ist das nicht ein bisschen übertrieben mit diesem Gerasener, mit diesem irren Typen, der da in den Grabhöhlen haust, darf man das so in unsere Zeit einfach hineinprojizieren, als wäre es eine Art Gleichnis und nicht eine Geschichte von einem Menschen, der belastet war? Da würde ich sagen, nein, es ist eine Art Gleichnis. Es ist viel mehr als nur eine Biografie eines Menschen, der hier Jesus begegnet in einer großartigen Weise. Ein Mensch, der frei werden darf. Ein Mensch, an dem wir sehen dürfen, dass Jesus auch mit einer Legion von Geistern fertig werden wird. Das ist für uns das Entscheidende, dass er nicht daran scheitert. Aber wenn wir es dann sehen, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack. Und der ganze Mond wurde wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihrem Ort, und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und die Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen: Fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes, denn es ist gekommen, der große Tag ihres Zorns. Und wer kann bestehen? Und wenn Sie das jetzt nebeneinander legen, Markus 5 und Offenbarung 6, dann merken Sie, die versammeln sich alle bei diesem Gerasener. Die gehen genau dahin, wo der herkam. Die Großen und die Obersten und die Reichen und die Starken, da gehen sie alle hin und versammeln sich mit ihresgleichen. Und die Geschichte wiederholt sich. Da sind sie gebunden und zugleich nicht zu bändigen. Gefesselt, wir können mit einem anderen Wort auch sagen, fasziniert, unfaszinierend, aber mit Ketten, die für uns nicht lösbar sind und wir sie nicht binden können, sondern nur einer mit diesem großen Problem fertig wird. Manche würden sagen, das darf man aber nicht sagen heute, da wird man den Leuten Angst machen, und Angst dürfen wir Menschen nicht machen. Wir wollen Evangelium verkündigen, wir wollen die frohe Botschaft verkündigen. Das ist schon richtig, da kann man Angst bekommen, wenn man das hört und sieht. Nur müssen wir uns fragen lassen, was haben wir denn gedacht, wenn wir Offenbarung lesen, wenn wir 1. Thessalonicher 5 lesen, wenn wir Matthäus 24, 25 lesen, wenn wir Lukas 21 lesen, was haben wir gedacht? Was da auf uns zukommt und was es heißt, dass wir wachsam sein sollen. Was haben wir gedacht, wenn wir auf das Kreuz sehen und verstehen, das Kreuz von Jesus war keine Spaßveranstaltung, sondern da sehen wir das ganze Drama, die ganze Tragik des Menschen und verstehen, dass auch das Kreuz Jesu mit allen Konsequenzen nicht ein religiöser Irrtum war von irgendwelchen überzogenen jüdischen Gelehrten. Das Wort vom Kreuz ist nicht nur eine Idee, sondern das Wort vom Kreuz ist das, worin unser Heil liegt. Und nicht nur unser Heil, sondern das Heil der Welt. Der ganze Ernst der Lage wird nur an diesem Kreuz sichtbar. Wenn das wahr ist, dass der Sohn Gottes selbst so sterben muss, dann kann unser Heil nicht darin liegen, dass wir uns ein wenig Mühe geben, ein wenig fromm sind, uns ein bisschen anstrengen, sondern liegt unser Heil einzig und allein darin, dass einer für uns sein Leben hingegeben hat. Das ist der Ernst und die Tragik, die an diesem Kreuz verhandelt wird. Und dieses Kreuz wird am Ende eine entscheidende Rolle spielen. Nur da werden die Ketten zerrissen werden können. Ich kann es auch anders formulieren. Da werden die Ketten zerrissen. Nur durch das Kreuz Jesu, nur weil er sich dahingegeben hat, werden diese Ketten zerrissen werden. Und wenn alles zu Bruch geht, was wir heute als stabil ansehen, nämlich die Großen und die Sonne und den Mond und die Sterne und die Könige und die Mächte, die da sind, dann werden wir lernen müssen, dass das alles zu Bruch gehen wird. Und wir brauchen nicht die Berge, die uns decken. Wir müssen nicht fliehen irgendwohin in finstere Gegenden, sondern es gibt nur einen Ort und das ist das Kreuz. Das Kreuz ist der einzige Ort, wo es Heil gibt. Der einzige Ort, wo wir sicher sein dürfen. Und dieses Kreuz ist immer gegenwärtig, wo wir sind. Dass wir zu jedem Zeitpunkt an jedem Ort dieses Kreuz vor uns wissen und unter diesem Kreuz auch stehen. Und dann sehen wir auf das sechste Siegel, dann lesen wir Matthäus 24, Lukas 21, 1. Thessalonicher 5 und andere Stellen. Wir lesen auch Hesekiel 37, Auferstehung Israels, dieser gewaltige Prozess, wie die Knochen zusammengehen, wie die Leiber wieder neu erstehen, neu sichtbar werden, neu lebendig werden. Wir lesen 1. Korinther 15, wo es um nicht nur die letzten Dinge, sondern um die allerletzten Dinge geht, nämlich um die Auferstehung aller jeweils in ihrer Ordnung, ein jeder in seiner Ordnung. Und da kommt eine neue Tragik hinein. Das ist vielleicht auch unsere Tragik in unserer Zeit, in unserem Land, dass das Kreuz und das Wort vom Kreuz mehr und mehr zu einer frühchristlichen Folklore gemacht wird. Damals hat man das so gesehen, damals hat man das so verstanden, damals war das so in den Gedanken. Und heute sehen wir mehr und mehr, dass dieses Wort vom Kreuz kaum noch genannt wird, der Name Jesu kaum noch vorkommt. Das Einzige, was helfen kann. Das Einzige, wo wir Heil finden können und auch die anderen, die um uns sind, das Einzige und der Einzige wird kaum noch genannt. Christus, Jesus, der Heiland, der Erlöser, das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt trägt, das Lamm, das dieses Siegel eins nach dem anderen brechen wird, spielt kaum noch eine Rolle in unserer Zeit. Dass man Jesus noch in einer homöopathischen Dosis findet, ich habe diesen schönen Spruch gelesen, Vorsicht könnte Spuren von Jesus enthalten. Das ist die Realität. In vielen Kreisen könnte Spuren von Jesus enthalten, aber sicher ist das auch nicht, ob es das noch gibt. Und wir müssen diese eine Frage klären, diese letzte Frage aus Offenbarung 6, Vers 17. Es ist gekommen, der große Tag ihres Zorns. Wer kann bestehen? Wer kann bestehen in dieser Zeit? Wer kann das aushalten in dieser Angst, die wir ja auch wahrnehmen in diesen Tagen, die wir wahrnehmen in seinem Volk Israel? Wer kann bestehen in dieser maßlosen Verzweiflung und Trauer? Wer kann das aushalten, was in diesen Tagen in Israel und auch in Gaza und auch in der Ukraine und auch in Russland an Verzweiflung zu sehen ist? Ich habe es gestern oder vorgestern gelesen, dass in einem Nebensatz erwähnt wurde, dass auch 900 Russen an einem Tag getötet wurden. Und es klingt fast, als wollte jemand sagen, ja und? Wen interessiert das? Das sind auch Gewichtungen, wie wir Dinge wahrnehmen. Das ganze Elend dieser Welt unter der Führung von unreinen Geistern, die sehr, sehr lebendig, sehr, sehr dynamisch sind, wer kann das aushalten gegen diese unberechenbaren Kräfte, bestehen gegen diese Legion von Mächten und Gewaltigen, kann bestehen in dieser Zeit von Lüge und Verwirrung und Gewalt und Ungewissheit, wenn das sechste Siegel gebrochen wird. Und es ist immer noch das vorletzte Siegel, da kommt noch ein letztes, wo dann die ganze Wucht über diese Welt hereinbrechen wird. Es ist ganz eindeutig, wie das zu beantworten ist, und man kann das nur auf eine einzige Weise beantworten. Nur wer unter dem Kreuz Jesu gestanden hat, wird das überstehen. Und nur wer unter dem Kreuz Jesu bleibt, wird das überstehen, wird bestehen. Nur wer das Wort vom Kreuz und das Geheimnis des Kreuzes Jesu verstanden hat und daran festhält, wird in dieser Zeit bestehen und wird sich am Ende wiederfinden unten am Altar des Thrones Gottes. Das ist so kurz und knapp beschrieben. Unten am Altar des Ewigen, und wir können uns da vieles ausmalen, wie das wohl sein mag und was da wohl alles geschieht. Sie schreien, sie beten, natürlich, das ist Gebet. Das ist Gebet. Aber auch der Trost, ihr dürft ruhen. Es ist nur eine kleine Weile, 1000 Jahre sind wie ein Tag. Wie der eine Tag, der gestern vergangen ist. Und wer unter dem Kreuz Jesu bleibt, der ist schon unten am Altar, unter dem Thron, am Thron Gottes. Das war die Gewissheit der großen Zeugen der Gemeinde in allen Zeiten, dass wir nicht irgendwie anonym sterben, dass wir nicht als Unbekannte, nicht als Namenlose auch in diese Zeit hineingehen, auch nicht in den Tod gehen, auch nicht untergehen in diesem gewalttätigen Chaos, das wir an anderer Stelle erleben, nicht bei uns, sondern ganz eindeutig in Israel und anderswo. Wir verschwinden nicht von der Bildfläche, sondern wir wissen und wir glauben, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind, weil wir unter dem Kreuz bleiben, um des Wortes Gottes willen und weil wir wissen, wohin wir gehören. Wunderschön formuliert von Paulus an Timotheus als eine bleibende Verheißung, wenn er schreibt in 2. Timotheus 4, du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus, denn ich werde schon hingeopfert. Und der Ton, in dem Paulus das schreibt, ist schon gigantisch, dass er nicht sagt, Hilfe, was geschieht da jetzt mit mir, jetzt ist das Ende nahe, sondern ich werde schon hingeopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Wie lange noch? Nur eine kleine Zeit. Und wer noch näher dran ist, da gibt es ja manche, auch unter uns, in unserem Umfeld, wer noch näher dran ist, der darf's hören mit einem anderen Wort, dann wirst du von den Engeln Gottes getragen in Abrahams Schoß. Wunderschön. Keine Angst in der Angst. Wir werden noch Angst genug haben. Aber jetzt geben wir erstmal ihm die Ehre und danken ihm für sein Wort, für seine Verheißung, für die Gewissheit, in der wir unseren Weg getrost weitergehen dürfen und für die vielen einstehen dürfen, die heute in düsterster Verzweiflung und Angst sind. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus, und wir sehen auf dein Kreuz. Und auch wenn wir es schon 1000 Mal gesagt und bekannt haben und das immer wieder für uns selber nehmen, wollen wir es auch wieder sagen und bekennen, dass an deinem Kreuz alles geschehen ist. Dass du dich in deiner Liebe offenbart hast, nicht nur für die wenigen, die dich kennen und die dir nachfolgen, sondern dass deine Liebe zu allen an diesem Kreuz sichtbar geworden ist. Du bist gekommen als Lamm Gottes für die Schuld der Welt. Und vieles ist uns noch unklar, vieles wissen wir noch nicht. Aber dass wir deinem Wort glauben dürfen, das wissen wir. Und wir glauben nicht nur für uns, sondern wir glauben für die vielen, die heute in dieser ganz, ganz großen Verzweiflung sind, die so ausweglos erscheint, so unerträglich ist. Und wir dürfen dich von Herzen bitten für dein Volk Israel, für alle, die leiden, für alle, die Angst haben, für alle, die zerrissen sind von ihren Familien, für alle, die nicht wissen, was in wenigen Stunden sein wird, dass du mit großem Erbarmen über ihnen wachst und ihnen groß wirst durch dein Wort, das sie haben, dass sie verstehen, dass du ihre Zuflucht bist, dass du ihr Trost bist, dass du das Wort der Wahrheit bist und dass sie dich, unseren Herrn Jesus, erkennen und auf dich warten, dass du kommst. Und auf diesen Augenblick, auf diesen Tag freuen wir uns von ganzem Herzen, dass du kommen wirst und dein Reich aufrichten wirst und dass es Auferstehung sein wird und dass dieses Schreien unter dem Altar dann endlich auch zum Ziel kommt. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen und dass alles, alles in deiner Hand ist. Wir geben dir darüber alle Ehre und beten miteinander in deinem Namen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.